Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Da geht es heute um die Rolle der Tropenwälder im Klimawandel, außerdem Wasserstofferzeugung durch Offshore-Windenergie und sicherere Brennstoffe für Kernkraftwerke. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Neumeier. Hallo.
Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica.
Zum ersten Mal in der Geschichte findet eine Klimakonferenz im Herzen des Amazonasgebiets statt. Auf der ganzen Welt gibt es kein größeres Symbol für den Umweltschutz als den Amazonas-Regenwald. Das sagte der brasilianische Präsident Lula da Silva gestern in seiner Eröffnungsrede der UN-Klimakonferenz, der COP30 im brasilianischen Belém. Und wie da Silvas Rede schon zeigt, ist der Austragungsort dabei ganz bewusst gewählt. Denn die Stadt liegt am Rand des Amazonas-Regenwaldes. Der ist durch menschliche Abholzung und den menschengemachten Klimawandel massiv bedroht. Dabei sind er und andere tropische Wälder auch essentiell, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie man sie retten könnte und wie man das finanziert, das ist eines von vielen Themen auf der COP. Heute Nachmittag konnte ich darüber mit Katrin Böning-Gese reden, Biodiversitätsforscherin und wissenschaftliche Geschäftsführerin beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und meine erste Frage war, welche besondere Rolle Tropenwälder beim Klimaschutz spielen, auch im Vergleich zu anderen Wäldern.
Die tropischen Wälder spielen in der Tat eine ganz große Rolle beim Klimaschutz. Es gibt Schätzungen, dass von dem Kohlenstoff, der in der terrestrischen Vegetation, also in den Pflanzen an Land gespeichert ist, dass davon die Hälfte in den tropischen Wäldern gespeichert ist und entsprechend sehr viel weniger als jetzt bei uns in den gemäßigten Breiten. Allerdings kommt es bei dem Thema eben nicht nur auf den Klimaschutz und den gespeicherten Kohlenstoff an, sondern tropische Wälder sind auch ganz essentiell für den Artenschutz, für die Biodiversität, für die Wasserkreisläufe und für die Menschen, die dort leben.
Ja, und obwohl die tropischen Wälder so wichtig sind, läuft es bei ihrem Schutz nicht wirklich rund. Ein großes Problem dabei ist tatsächlich die Finanzierung. Und Brasilien will jetzt auf der COP ein neues Finanzierungsinstrument vorschlagen, die Tropical Forest Forever Facility. Das könnte man jetzt frei übersetzen mit Fonds für einen ewigen Tropenwald. Und da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde darum, dass der Schutz des Tropenwaldes lukrativer wird. Frau Böning-Gese, wie soll das funktionieren?
Genau, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, weil diese tropischen Wälder liegen in tropischen Ländern. Die haben oft wenig finanzielle Ressourcen. Wir auf der Erde profitieren aber insgesamt davon, dass es diese Wälder gibt als Lungen der Erde für das Klimasystem. Und in gewisser Weise sollten die Menschen, die auf solche Wälder achten, auch dafür belohnt werden und bezahlt werden. Und dieser Tropenwaldfonds greift das in gewisser Weise auf. Also wenn Länder große tropische Wälder haben, die nachhaltig bewirtschaften oder schützen, sodass die Wälder nicht weniger werden und nicht lichter werden, dann sollen sie da finanziell davon profitieren können.
Das Ziel von diesem TFFF ist ja auch, dass die Privatwirtschaft, dass tatsächlich auch für die Privatwirtschaft der Schutz des Tropenwaldes lukrativer wird. Wie funktioniert das?
Das ist richtig. Es wird immer mehr gesehen, dass öffentliche Mittel für die großen Schutzbemühungen, die wir haben, Tropenwälder oder auch andere Ökosysteme, nicht ausreichen. Deswegen ist es da gut, auch private Mittel zu hebeln und mit reinzubringen. Und der Fonds ist so aufgesetzt, dass da eben sowohl öffentliche Mittel reingehen, die das dann auch etwas absichern, und private Mittel. Und aus den Zinsen wird sozusagen den Ländern ausgezahlt, die diese Wälder haben. Aber das ist wirklich nur eingezahltes Kapital, das langfristig angelegt wird. Nach bestimmten Zeiträumen, die derzeit definiert werden, können die Kapitalanleger ihr Kapital auch mit Gewinn wieder rausnehmen. Es ist also wirklich eine Form, der auch für private Anbieter wie Rentenfonds oder andere große Fonds attraktiv sein sollte.
Und das wäre quasi der Vorteil im Vergleich zu bisherigen Schutzprogrammen. Oder gibt es noch weitere Vorteile?
Der Fonds ersetzt eigentlich kein schon existierendes Programm, er ergänzt sie eher. Und die bisherigen Ansätze, die gehen zum Beispiel auf Schutzgebiete. Das sind dann oft die Mittel der lokalen Länder, in dem Fall Brasilien gefordert, Spenden von Philanthropen gefordert oder andere Mechanismen gefordert. Also wenn wir zum Beispiel eine nachhaltige Nutzung von Regenwäldern haben, zertifizierter Kakao, Kaffee, Bananen, wären dann ein Mechanismus, um das zu erhalten. Und zu diesen existierenden Ansätzen kommt jetzt dieser neue Ansatz dazu, der eben Länder unterstützt, die auf die wichtigen tropischen Wälder auf der Erde sozusagen aufpassen als Wächter.
Und glauben Sie, dass das einen spürbaren Unterschied machen kann, sofern die Staaten der COP30 dann diesen Fonds auch beschließen?
Von meiner Einschätzung her hat es ein großes Potenzial, weil das wäre der erste Fonds, der finanzielle Mittel zur Verfügung steht, und zwar öffentliche und private, die existierende Wälder schützen und erhöht damit nochmal zumindest potenziell massiv das Portfolio, was geschützt werden kann.
Wie viel Zeit haben wir, bis dieser Fonds wirken darf? Oder ich frage mal anders, wie lange haben wir denn eigentlich noch, bevor der Regenwald unwiederbringlich verloren ist? Also wie schnell müssen wir handeln?
So schnell wie möglich, das ist natürlich immer gut, aber und mit so viel Geld wie möglich, das ist auch gut. Wir wissen nicht ganz genau, wo die Kipppunkte liegen. Wenn jetzt die tropischen Wälder weiter reduziert werden und die immer trockener werden und immer mehr brennen, dann kann es tatsächlich sein, dass die Klimasysteme in Südamerika und dann ausstrahlend in andere Regionen der Erde kippen können. Allerdings kann man eben diese tropischen Wälder auch sehr gut renaturieren. Das heißt, wenn man die jetzt gut schützt, und da ist eben dieser Fonds ein guter Mechanismus dafür, können die sich erholen und wieder in einen besseren Zustand kommen. Das heißt, das ist ein toller Hebel, um auch die Situation auf der Erde zu verbessern.
Aber wie viel Zeit wir noch haben in Jahren, Monaten, Jahrzehnten, können Sie nicht abschätzen?
Das kann man wissenschaftlich nicht genau abschätzen, wo dann die Kipppunkte liegen. Da gibt es zwar Berechnungen und da gibt es aber auch von unterschiedlichen wissenschaftlichen Teams unterschiedliche Ansätze. Es ist durchaus wissenschaftlich umstritten, wo die Kipppunkte liegen, ob es dann wirklich genau diese Kipppunkte gibt. Und was in diesen ganzen Modellen selten gut abgebildet ist, ist der Einfluss des Menschen. Und wenn wir jetzt hier mit so einem Fonds Renaturierung erreichen und die Tropenwälder werden geschützt und renaturieren sich, dann kann ich im Prinzip die Uhr wieder zurückdrehen und wieder in eine sehr viel günstigere Ausgangssituation kommen.
Sagt die Biodiversitätsforscherin Katrin Bühning-Gese zum Schutz der tropischen Wälder weltweit. Ja, der Umweltschutz ist bei der COP ein großes Thema, aber auch um die Abkehr von den fossilen Energieträgern würde es wieder gehen. Mehr Erneuerbare müssen her. Und damit kommen wir jetzt thematisch von der Weltklimakonferenz zurück nach Deutschland. Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch in Deutschland zu 80% aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Den größten Anteil davon soll die Windenergie liefern, ganz besonders die Offshore-Windenergie. Heute sind schon mehr als 1600 Windräder in der deutschen Nord- und Ostsee installiert. Allerdings weht der Wind mal, mal wieder nicht. Um diese Schwankungen auszugleichen und den überschüssigen Strom speichern zu können, wird in Bremerhaven zurzeit getestet, wie dieser in Wasserstoff umgewandelt werden kann. Monika Seinsche hat das Testfeld besucht.
Im Industriegebiet von Bremerhaven stehen etwa ein Dutzend weiße und blaue Container auf einem großen asphaltierten Platz. Drumherum ein hoher Zaun, Flutlichtanlagen und Schilder, die zu den Notausgängen weisen.
Wo sind Sie? 42.
Das Gelände betreten darf man nur nach einer Sicherheitsbelehrung und mit Stahlkappenschuhen. Kevin Schalk ist Gruppenleiter des Hydrogen Lab Bremerhaven am Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme IWES. Sobald die Schuhe angezogen sind, geht er auf einen kreisrunden weißen Metallbehälter zu, etwas größer als eine Garage.
So, wir stehen hier eigentlich direkt davor, unser Meerwasserprüfstand, unser Prüffeld 6 im Endeffekt, was gar nicht mal direkt was mit Wasserstoff zu tun hat, sondern wir haben ein großes Meerwasserbecken mit 100 Kubikmeter Nordseewasser drin. Ganz viel Verrohrung mit Kühler, mit Heizer, damit wir das alles kontrollieren können. Und das Ziel des Ganzen ist, Entsalzungsanlagen oder Wasseraufbereitungsanlagen zu testen, die ja, Wasser bereitstellen können, die für Elektrolyse tauglich ist.
Um Wasserstoff herzustellen, braucht es Wasser. Und die naheliegende Quelle dafür ist in einem Offshore-Windpark das Meerwasser. Um das zu entsalzen, nutzen Kevin Schalk und seine Kolleginnen eine Vakuumdestillationsanlage, wie sie auch auf vielen Kreuzfahrtschiffen im Einsatz ist. Dabei wird Meerwasser bis zum Siedepunkt erhitzt, um das Wasser vom Salz zu trennen. Im Vakuum kocht das Wasser schon bei 50 Grad, sodass das Verfahren relativ wenig Energie verbraucht. Soweit, so einfach. Nur unterscheiden sich Kreuzfahrtschiffe und Offshore-Windparks in einem entscheidenden Punkt, der Stromversorgung.
Wir müssen bewährte Technologien in einen neuen Kontext einsetzen. In dem Fall ist es so, dass wir auch mit schwankenden Bedingungen natürlich handhaben müssen. Dann habe ich als Stromquelle ja tatsächlich nur noch den Wind. Und der ist mal da, mal nicht da. Und dementsprechend muss diese Anlage auch laufen. Und das ist typischerweise etwas, wofür Wasseraufbereitungsanlagen nicht gebaut werden.
In der Folge kommt es im Testfeld hin und wieder zu Problemen, wenn etwa bei Flaute durch den fehlenden Strom die Wassertemperatur in der Anlage absinkt und die Destillation nicht mehr richtig funktioniert. Sobald die Anlage so optimiert ist, dass sie mit den schwankenden Stromverhältnissen besser zurechtkommt, soll das Wasser, das hier entsalzt wurde, dann auf dem Testfeld genutzt werden.
Mit dem entsalzten Wasser würden wir dann in die Elektrolyse gehen. Die Elektrolyse macht aus dem Wasser dann den Wasserstoff, den wir dann eigentlich haben wollen.
Und wo sehen wir die Elektrolyse hier?
Da müssen wir ein Stück weitergehen.
Kevin Schalk steuert auf einen länglichen weißen Container zu, der einige Meter entfernt steht. Ein schmaler Gang zieht sich durch den Raum. Rechts und links jede Menge blinkender und lärmender Behälter, Rohre und Kabel.
Wir sind gerade reingekommen durch den Teil, wo die Leistungselektronik ist. Also wenn wir jetzt hier gleich durchgehen, dann sehen wir die verschiedenen Anlagenteile. Wasseraufbereitung, das Wärmemanagement ist dabei. Der eigentliche Stack, wo die Elektrolyse passiert und dann nachher auch die Gasaufreinigung.
Der Stack ist das Herz dieser Anlage. Dünne, aufeinander gestapelte Platten mit Elektroden darauf, an denen Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Auch hier stellt die schwankende Stromversorgung wieder eine Herausforderung dar.
Elektrolyse ist auch flexibel, das können wir über den Strom steuern wiederum. Wenn man mehr Wind hat, würden wir einfach mehr Strom auf den Stack geben, auf die Elektrolyse. Und so. Das geht auch, aber auch das ist nicht ganz ohne.
Dazu kommt, dass das Prinzip der Elektrolyse zwar schon seit 200 Jahren bekannt ist, die Geräte aber immer noch in der Entwicklung stecken. Sobald eine Fehlermeldung auftaucht, hört der Stack auf zu arbeiten.
Das sind so die Erfahrungen, die wir auch versuchen wollen zusammen. Dafür wird es überhaupt gebaut, dass wir diese Interaktion fluktuierende Einspeisung und Elektrolyse im großen Maßstab auch austesten wollen.
Draußen auf dem Testfeld stehen noch weitere Container, in denen unterschiedliche Elektrolyseure, Entsalzungsanlagen, Blockheizkraftwerke und Brennstoffzellen getestet und im Zusammenspiel erprobt werden können. Zwischen den einzelnen Containern sind immer wieder Lücken, in denen niedrige Betonsockel als Platzhalter dienen. Funktioniert etwas nicht, kann es hier an Land ganz einfach ausgetauscht werden. Würde man das Ganze direkt auf dem Meer ausprobieren, wären die Transport- und Montagekosten für jeden Austausch viel zu hoch.
Das ist einer der Kernziele des Testfelds, dass wir Industrie helfen, Pilotanlagen hier aufzubauen. Wir können unabhängig draufschauen, sagen, ja, die Werte erzielt ihr. So eine Art, ja, unabhängiges Datenblatt erstellen, weil es dort einfach noch gar keine Standardisierung gibt. Die Industrialisierung ist da noch nicht so weit fortgeschritten, dass man wirklich von Serienprodukten sprechen kann, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Bis die Forschenden die perfekte Kombination von möglichst wenig fehleranfälligen Geräten gefunden haben, die dann auch noch mit den schwierigen Offshore-Bedingungen zurechtkommen, wird es nach Ansicht von Kevin Schalk noch einige Jahre dauern.
Ich tue mich schwer damit zu glauben, dass wir einen Offshore-Windpark mit Elektrolyse vor den 2030er Jahren sehen werden. Das wird, glaube ich, noch so lange dauern. Allein der Planungsprozess bis dahin ist schon eine ganze Menge.
Solange werden auf dem Testfeld in Bremerhaven immer wieder Container auf- und abgebaut und neue Geräte getestet.
Eine Reportage von Monika Seinsche war das. Und thematisch bleiben wir bei Energie. Allerdings geht es in den nächsten Minuten um Kernenergie. Aus der Kernenergie ist Deutschland ausgestiegen. Die letzten Reaktoren sind seit 2023 vom Netz. Und trotzdem wird hierzulande weiter zur Reaktorsicherheit geforscht. Schließlich laufen in unseren Nachbarländern weiterhin Atomkraftwerke. Und die werden stetig weiterentwickelt. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung fokussiert sich da inzwischen stärker auf die Sicherheit von Reaktoren im Ausland und auf Entwicklungen, die dort eine Rolle spielen könnten. Nun hat das Amt eine Studie zu sogenannten unfalltoleranten Brennstoffen vorgestellt. Durchgeführt hat diese Studie die GRS, die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, und meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sie sich angeschaut. Dagmar, Accident Tolerant Fuels, also zu Deutsch unfalltolerante Brennstoffe, wo im Kernkraftwerk wären die?
Also es geht um den Nuklearbrennstoff im Reaktorkern, und zwar um diese Uranpellets, die, die in diesen langen, dünnen Hüllrohren stecken, sozusagen wie Perlen im Strohhalm. Mit dem ATF soll das Personal mehr Zeit bekommen, einen Unfall zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, besonders bevor irgendwelche schweren Kernschäden entstehen. Im Prinzip geht es darum, die Brennstoff- und Hüllrohr robuster gegen große Hitze und gegen Wassermangel zu machen, damit ein Unfall einfach entschärft werden kann.
Was läuft da anders als bei bisherigen Brennstoffen?
Also man hat da zwei Stellschrauben. Bei den Pellets werden unter anderem neue Mischungen erprobt. Und bei den Hüllrohren geht man direkt mehrere Wege. Einmal die klassischen Hüllrohre aus einer Zirkoniumlegierung, die bekommen dann so eine dünne Chromschicht verpasst. Oder man nimmt ganz neue Materialien, beispielsweise ein Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung. Und diese, ja, die ist, die, während die Chromschicht, Schutzschicht im Einsatz bereits erprobt ist und gut funktioniert hat, ist die andere noch vor dem praktischen Einsatz. Da weiß man noch nicht, was rauskommt. Die GAS hat für ihre Simulationen dann jetzt diese Hüllrohre aus Eisen-, Chrom- und Aluminium-Legierungen genommen.
Und bei diesen klassischen Zirkonium-Hüllrohren, was ist denn da das Problem?
Also im Normalbetrieb funktionieren die wunderbar. Sie haben aber einen Haken. Nämlich, wenn die Temperaturen stark ansteigen und aus irgendeinem Grund wenig Wasser im Reaktorkern ist, ja, dann passiert das, was in Fukushima Daiichi passiert ist. Dann beginnt halt der Wasserdampf mit dem Zirkonium, der Zirkoniumlegierung zu reagieren. Wasserstoff entsteht, ja, und dann explodiert es, wenn man Pech hat. Generell sollen diese unfalltoleranten Brennelemente solche kritischen Situationen länger stabil überstehen. Sie sollen bei großer Hitze langsamer mit dem Wasserdampf reagieren und es soll weniger Wasserstoff freigesetzt werden und sie sollen die Spaltprodukte besser zurückhalten. Das ist das Ziel.
Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, die hat zwei Unfälle mit diesen neuen unfalltoleranten Stoffen simuliert. Was kam da raus?
Also für die Hüllrohre aus der Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung, da hat die GAS zwei große Unfälle simuliert. Also Three Mile Island 2 in den USA 1970er Jahre und dann Fukushima Daiichi Block 2 2011. Sie hat beide Male berechnet, wie wäre dieser Unfall im Computer jetzt mit den klassischen Zirkonium-Legierungen abgelaufen und was passiert mit Eisen-Chrom-Aluminium-Hüllrohren, was wäre dann passiert. Der Unfall in Three Mile Island, den hat der Computer so entschärft, dass eigentlich keine Kernschmelze entstanden wäre. Und bei Fukushima Daiichi Block 2 hätte es zwar eine Kernschmelze gegeben, aber viel kleiner. Und es wäre auch nur ein Bruchteil von leichtflüchtigen Radionukliden wie Jod-131 freigesetzt worden.
Also nur Vorteile?
Leider nicht. Es hat alles Nachteile. Der Chromüberzug, damit gewinnt man Zeit. Aber wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los, dann setzt er mehr frei. Und bei diesen Eisen-Chrom-Aluminium-Hüllrohren braucht der Reaktor mehr Brennstoff. Das gesamte Verhalten verändert sich. Man braucht also neue Sicherheitsnachweise. Und was denn jetzt chemisch passiert bei einer möglichen Kernschmelze, das weiß man auch nicht. Also da sieht die GAS durchaus doch Unsicherheiten.
Aber die neuen Brennstäbe, die werden jetzt trotzdem kommen.
Die unfalltoleranten Brennstäbe verlangt die EU ab sofort für Neubauten und für Laufzeitverlängerungen. Und bei den Modellrechnungen gab es noch ein Problem, nämlich dass man hat es so getan, als würde das Personal genauso reagieren wie damals. Die Frage ist, wäre das auch wirklich der Fall, wäre dann andere Meldungen kämen? Und je nach Unfallszenario könnten diese neuen Materialien auch andere Schwächen haben. Also es ist keine Wunderwaffe, die uns wirklich dann befreien würde von irgendwelchen negativen Folgen.
Sagt Dagmar Röhrlich zu den unfalltoleranten Brennstoffen, die die Kernenergie sicherer machen sollen. Ja, und weiter geht es jetzt mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen.
Die US-Arzneimittelbehörde kippt eine Warnung auf Arzneimittelpackungen. Nach mehr als 20 Jahren vollzieht die Food and Drug Administration, FDA, eine Kehrtwende bei der Hormonersatztherapie für Frauen in den Wechseljahren. Die Behörde fordert Arzneimittelhersteller auf, den schärfsten Warnhinweis, die sogenannte Blackbox Warning, von den Produkten zu entfernen. Die Warnhinweise hätten Frauen in unangemessener Weise von einer Behandlung abgeschreckt, die manchmal lebensverändert oder sogar lebensrettend sein könne, teilte die FDA mit. Hintergrund ist die Annahme, die Hormonersatztherapie erhöhe das Risiko, an Brustkrebs zu sterben. Dies werde von klinischen Studien nicht gestützt.
Neandertaler DNA zeigt, wie Gesichter entstehen.
Dass menschliche Gesichtsunterschiede im Erbgut kodiert sind, war bereits bekannt. Wie genau sich die Gesichtsform genetisch zusammensetzt, hat nun ein internationales Team mithilfe des Neandertaler-Genoms entschlüsselt. Demnach verstärken drei winzige Unterschiede in einem bestimmten DNA-Bereich die Aktivierung eines Gens, das für die Gesichtsformung verantwortlich ist. Diese Kombination könnte für die größeren Kiefer der Neandertaler verantwortlich sein, heißt es im Fachblatt Development.
Abnehmspritzen verbessern offenbar die Herzgesundheit.
Die sogenannten Abnehmspritzen Semaglutid und Tirzepatid, bekannt unter den Handelsnamen Ozempic und Mounjaro, senken das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse, und zwar um bis zu 18 Prozentpunkte. Das haben Forschende der Technischen Universität München und der Harvard Medical School mithilfe von versicherten Daten aus den USA nachgewiesen. Wie sie im Fachblatt Nature Medicine schreiben, können diese Medikamente das Risiko schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Menschen mit Typ-2-Diabetes reduzieren. Beide Substanzen wirkten demnach kardioprotektiv. Die Daten würden außerdem zeigen, dass diese Wirkung bereits früh einsetzt und somit über die Effekte einer reinen Gewichtsabnahme hinausgeht. Die genauen Mechanismen dahinter sind bislang noch unbekannt.
Chamäleons haben sehr lange Sehnerven.
Chamäleons sind nicht nur für ihre Tarnfähigkeiten berühmt, sondern auch für ihre Augen. Denn diese können sie extrem verdrehen, was ihnen nahezu einen 360-Grad-Blick ermöglicht. Nun hat ein Team der Sam Houston State University in den USA mithilfe von CT-Scans herausgefunden, wie diese außergewöhnliche Beweglichkeit zustande kommt. Demnach ähneln die hinter den Augäpfeln liegenden Sehnerven von Chamäleons Telefonkabeln. Sie sind spiralförmig aufgerollt und dadurch zugleich lang und kompakt, schreiben die Forschenden im Fachblatt Scientific Reports. Je nach Augenposition kann dieser elastische Sehnerv entsprechend stark gedehnt werden.
U-Bahnen reduzieren den Autoverkehr in europäischen Metropolen.
Straßenbahnen hingegen nicht, denn U-Bahnen profitieren von einer eigenen Infrastruktur, wo sie nicht von Autos, Fahrrädern oder Menschen zu Fuß beeinflusst werden. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachblatt Nature Cities. Darin hatte ein internationales Forschungsteam das Mobilitätsverhalten in 400 europäischen Städten untersucht. Ergebnis: Demnach gibt es in einer Millionenstadt, die nur Straßenbahnen hat, doppelt so viele Autos wie in einer Millionenstadt mit U-Bahnen.
Kanada ist nicht mehr masernfrei.
1998 hatte die Weltgesundheitsorganisation Kanada offiziell als masernfrei erklärt. 2016 hatte die WHO dann mitgeteilt, dass die hochansteckende Virusinfektion in ganz Nord- und Südamerika ausgerottet sei, als weltweit erste Region. Jetzt gibt es in Kanada einen großen landesweiten Ausbruch mit mehr als 5000 dokumentierten Fällen seit dem vergangenen Herbst. In der Folge entzog die WHO dem nordamerikanischen Staat nun den Status, masernfrei zu sein. Auch die USA kämpfen derzeit gegen eine Masernepidemie. Fast 1700 Fälle wurden bislang dokumentiert, drei Menschen starben. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können in extremen Fällen lebensbedrohlich sein.
Sternzeit, 11. November. Die Frau für die Staubwolken der Milchstraße. Burgglobulen sind dichte Staubwolken, die sich pechschwarz vor dem Sterngewimmel abheben, als seien sie Löcher im Himmel. Benannt sind sie nach Priscilla und Bart Burg, einem Traumpaar der Astronomie. Priscilla Fairfield hatte in Boston und Berkeley studiert und reiste Ende der 1920er Jahre zur Tagung der damals gerade gegründeten Internationalen Astronomischen Union in Leiden. Dort war ihr der 10 Jahre jüngere niederländische Student Bart Burg als Begleiter zugeteilt. Am Ende des Kongresses machte er ihr einen Antrag. Anderthalb Jahre später folgte Bart Burg einer Einladung nach Harvard und heiratete Priscilla Fairfield 2 Tage nach seiner Ankunft. Das Ehepaar Burg erforschte gemeinsam ein halbes Jahrhundert lang in den USA und in Australien unsere Milchstraße. Die Burgs beschäftigten sich viel mit Gas- und Staubwolken, Sternhaufen und dem Leben der Sterne. Die dunklen Burgglobulen sind Wolken, in denen binnen weniger 100.000 Jahre Sterne aufleuchten dürften. Zu Ehren des Ehepaars zieht der Asteroid Burg um die Sonne. Der wurde mit einem Teleskop in Arizona entdeckt, für dessen Anschaffung die Burgs einst gesorgt hatten. Nach der Benennung bedankten sie sich mit viel Humor für das Stückchen Land, auf das sie sich im Ruhestand zurückziehen könnten. Dazu kam es leider nicht. Priscilla Fairfield Boak starb heute vor 50 Jahren mit 79 in Tucson, Arizona. 8 Jahre später folgte ihr Mann. Frau Boak ist sogar doppelt im Asteroidengürtel vertreten. Sie kreist auch als Priscilla um die Sonne.
Und mit dieser Liebesgeschichte aus der Milchstraße endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Bis zum nächsten Mal.